Alex Scheffels steht hinter dem Tresen im Gasthaus Scholz in Austin, Texas. Wenn er aufzählt, welches Bier er ausschenkt, kann man sich als Deutscher wie zu Hause fühlen.
So I have Bitburger, Weinstephan, Hackershore, Polliner, Francis Connor, just to name a few.
Alex spricht selbst kein Deutsch, außer
Prost.
Das kennt hier jeder.
Yeah, so it's the oldest business in Texas, but it's the oldest beer garden in America.
Es ist der älteste Betrieb in Texas und der älteste Biergarten in Amerika, erzählt er. Gegründet 1866 vom deutschen Einwanderer August Scholz. Seitdem ununterbrochen in Betrieb, einschließlich Sängerhalle und Kegelbahn. Das deutsche Erbe, der deutsche Einfluss ist immer noch sehr stark in dieser Gegend.
The German heritage and German influence is still super strong in this area.
Um Austin herum liegt das Hill Country, das texanische Hügelland. Kleinstädte wie Fredericksburg, Friedrichsburg oder New Braunfels, Neubraunfels, sind während der ersten Welle deutscher Einwanderung nach Texas Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden.
Calvin Heinrich Friedrich, 82.
Calvin Heinrich Friedrich züchtet schwarze Angus-Rinder auf seiner Ranch bei Hamilton, 2 Stunden von Austin entfernt. Seine Großeltern sind 1872 aus Frankenheim in Thüringen eingewandert.
Mein Großvater und Großmutter haben immer Deutsch gesprochen, meine Mutter und Vater haben Deutsch gesprochen. Wo ich die Schule angefangen habe, da konnte ich kein Englisch sprechen. Country-Schule, da darf man nicht Deutsch sprechen. Konnte ich nichts sagen, you know. Ich konnte kein Englisch sprechen. Es hat mich lange Zeit genommen, Englisch zu lernen.
Der 82-Jährige gehört zu den letzten Texanern, die außer Englisch Texasdeutsch sprechen. Ein eigener, von Sprachwissenschaftlern erforschter Dialekt. Allerdings von den Schulfreunden, die wie er mit Deutsch aufgewachsen sind, lebt nur noch ein einziger. Früher haben sie alle regelmäßig telefoniert. Oder wie es Texasdeutsch heißt.
Wir haben nie getelefoniert, wir haben gefohnt. You know, die sind jetzt alle gestorben, so jetzt spreche ich noch viel weniger Deutsch. Meine Kinder denken, das wäre hübsch, aber sie können kein Deutsch sprechen und meine Frau auch nicht.
Das war ein Dialekt, wie ich ihn noch nie gehört habe.
Der Sprachwissenschaftler Hans Boas ist vor gut 20 Jahren auf die Reste des Texasdeutschen gestoßen, auf einer Autofahrt von Kalifornien nach Texas. Beim Mittagessen in Fredericksburg hörte er 6 Männern am Nebentisch zu.
Es hat sich angehört wie eine Mischung aus einem oberhessischen Dialekt mit einem Einsprengsel vom Thüringischen, waren ein paar norddeutsche Aspekte dabei. Man hat auch irgendwas aus dem Rheinland gehört und ich hatte sowas noch nie gehört. Dann bin ich hingegangen und habe gefragt, wo kommt ihr her? Und die gucken mich mit solchen großen Augen an und haben gesagt, was meinst du, wo wir herkommen? Wir wohnen hier.
Hans Boas begann, ein Archiv für Texasdeutsch aufzubauen. Obwohl er an der Universität von Austin eigentlich einen ganz anderen Lehrauftrag hatte. Er nahm Interviews auf. Im Jahr 2001 gab es geschätzt noch 8.000 bis 10.000 Texasdeutsch Sprechende, alle damals schon über 60. Jetzt stirbt der Dialekt langsam aus.
In den nächsten 5 bis 10 Jahren wird es sehr dünn werden. Bis vor der Covid-Pandemie haben wir pro Woche 1, 2, 3 Leute interviewen können. Seit der Pandemie ist es schwierig, alle 2, 3 Wochen nochmal eine Person zu finden. Einfach, weil es immer weniger Leute gibt. Sie werden älter, sie sterben und die Covid-Pandemie hat wirklich auch in der texasdeutschen Gemeinde schlimme Folgen gehabt.
Er hat immer wieder überlegt, ob man den Dialekt nicht langfristig erhalten könnte. Aktiv gesprochen. Das ist schwierig, sagt Hans Boas, aus 3 Gründen.
Der erste Faktor ist, dass bei vielen Texasdeutschen bis heute immer noch die antideutsche Einstellung nachwirkt aufgrund der beiden Weltkriege. Das heißt, viele Texasdeutsche haben noch immer die Idee, wenn ich draußen in der Öffentlichkeit Texasdeutsch spreche, dann ist das irgendwie schlecht, dann bin ich kein guter Patriot, weil praktisch mit den Weltkriegen verbunden kam die Idee, man kann nur guter Amerikaner sein, wenn man Englisch einsprachig spricht und denkt und keine andere Sprache. Das wirkt bis heute nach. Das andere, was es problematisch macht, ist, dass viele denken, dass ihr Dialekt kein gutes Deutsch ist. Es gibt tatsächlich im Texasdeutschen den Ausdruck Deutschverderber. Die Idee ist eben, man spricht kein gutes Deutsch. Man spricht kein Standarddeutsch, kein Hochdeutsch, was natürlich aus der Sicht eines Sprachwissenschaftlers Unsinn ist, weil Texasdeutsch ist genauso wie jeder andere Dialekt ein komplett funktionierendes, voll funktionsfähiges Kommunikationsmittel. Und das dritte letztendlich ist, dass die meisten der Leute die das Texasdeutsche heute noch sprechen. Wenn wir die fragen, würden sie gerne mithelfen, dass es an die Kinder oder an die Enkel weitergegeben wird, sagen 9 von 10 Leuten heutzutage nein, obwohl sie sehr stolz auf ihre deutsche Herkunft sind, auf die Kultur, auf die Tradition, auf ihre Sprache, weil es heutzutage keinen praktischen Wert mehr hat.
Für ihn als Sprachwissenschaftler hat dieser Dialekt einen Wert. Was ist das Besondere am Texasdeutschen?
Es ist ein Mischdialekt, das heißt, es setzt sich zusammen aus 4, 5, 6 unterschiedlichen Dialekten, die aus dem deutschsprachigen Teil Mitte Europas nach Texas gekommen sind. Und die haben sich zusammengemischt über mehrere Generationen hinweg. Und dann wurde ganz heftig noch aus dem Englischen Wörter entlehnt. Jeder spricht anders. Es gibt so 14, 15, 16 Merkmale, die alle Sprecher und Sprecherinnen gemeinsam haben. Also zum Beispiel, dass man die Vorderzungenvokale entrundet. Also statt über sagt man iber oder statt öl sagt man el.
Das ist auch bei Calvin Heinrich Friedrich so. Zum Beispiel, wenn er vom einzigen Deutschlandbesuch in seinem Leben erzählt, der schön war.
Es war schön, sehr schön. Der eine Kerl, wo mir Kinder hat, der hat Sonntagmorgen hat er den Restaurant-Owner gesagt, du musst heute Mittag kochen vor meine Freunde von Texas. Das ist schön, das war gut.
Auch wenn die Kinder und Enkel von Calvin Heinrich Friedrich kein Interesse mehr an diesem Dialekt haben, auch wenn die dominierende Zweitsprache in Texas neben Englisch längst Spanisch ist, der deutsche Einfluss in der Gegend bleibt. So siedeln sich derzeit auch immer mehr deutsche Unternehmen im Großraum Austin an. Deutsch als Fremdsprache mehr zu fördern in den USA, das wäre nach Ansicht von Hans Boas sehr sinnvoll.
Es wäre eine sehr gute Investition deutscher Steuergelder, ob das jetzt durch deutschsprachige Schulen ist, ob das durch Goethe-Institute stattfindet. Wenn ich das vergleiche als Kontrastprogramm, wenn ich sehe, was die französische Regierung macht, um Französisch international zu unterstützen, da könnte sich die deutsche Kulturpolitik eine ganz dicke Scheibe von abschneiden.
Das Image Deutschlands sei rundum positiv, sagt Hans Boas, nicht nur wegen deutscher Firmen, die Arbeitsplätze schaffen, oder durch deutsches Bier, das ausgeschenkt wird.
Ich höre eigentlich nur Positives von Amerikaner und Amerikanerinnen hier über Deutschland. Das hängt damit zusammen, nicht nur, dass ungefähr 14% der Texaner deutschsprachige Wurzeln haben, sondern auch, dass ganz, ganz viele mit Deutschland was zu tun haben. Die meisten davon sind in Deutschland aufgewachsen, zur Schule gegangen, weil ihre Eltern in der Armee waren. Das heißt, die haben 3, 4, 5, 6 Jahre in Deutschland gewohnt. Und dann gibt es natürlich auch eine ungemeine Anzahl immer noch von Deutschen, die in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren nach Texas gezogen sind.
Wer Calvin Heinrich Friedrich fragt, ob er sich mehr als Deutscher oder Amerikaner fühlt, bekommt die Antwort: Amerikaner, Texaner, durch und durch. Nur wenn er singt, dann erinnert er sich als erstes an die Verse, die er von seinen Großeltern hat.
Und wenn wir auch sterben und werden begraben, ein vernünftiger Grabstein wollen wir beiden auch haben, mit der Einschrift darauf, was ist ja gescheut, hier ruhen 2 vernünftige Leute.